Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Warum ist der Motorradreifen schwarz? Was macht dieses Silica und mit welchen Mythen kannst du am nächsten Stammtisch auf jeden Fall mal aufräumen? Das erfährst du in unserem Gespräch mit dem absoluten Reifenexperten. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Es ist schon wieder soweit, der wöchentliche Rhythmus. Wir haben ihn tatsächlich beibehalten, jetzt erstmal. Das ist aber kein Versprechen in alle Ewigkeit. Der Michel triezt mich zwar immer und bisher funktioniert es ganz gut. Ob das wirklich bis in alle Unendlichkeit so weitergeht, werden wir sehen. Aber umso mehr freue ich mich für den Moment, dich in so kurzen Zeitabständen regelmäßig zu sehen. Und damit hallo Michel und alle da draußen auch ein schönes und herzliches Hallo.
Ja, hallo Jan. Die Freude ist natürlich ganz meinerseits und ich bin ja ein großer Fan von unserem Format und freue mich riesig, dass wir das jetzt in wöchentlichem Rhythmus wieder versuchen und machen. Und dafür gibt es natürlich einen ziemlich guten Grund, denn ihr habt natürlich jede Menge Informationen und Themen an uns herangetragen. Wir bemühen uns regelmäßig, interessante und spannende Themen und vor allen Dingen Gäste hier zu uns an den Stammtisch zu holen. Und dadurch, dass aktuell einfach so viele spannende Möglichkeiten sich ergeben, haben wir eben beschlossen, wieder auf diesen wöchentlichen Rhythmus zu gehen. Und nachdem die letzte Folge ja tatsächlich ein klassisches Stammtischformat, für mich Stammtisch Light, für Jan ein richtiger Stammtisch bei unserer letzten Aufzeichnung gewesen ist, Info zwischendurch, wir bauen das jetzt hier so ein bisschen im Vorlauf auf, denn die Folge, die wir jetzt hier gerade aufnehmen, kommt tatsächlich, läuft jetzt erst Mitte März zu dem Zeitpunkt, in dem ihr das hört. Und nachdem wir eben diese Stammtischfolge hatten, ist jetzt heute wieder ein großartiger Gast mit dabei. Und Größe ist tatsächlich ein wichtiges Stichwort, denn...
Oh Gott.
Ja, Achtung, Achtung. Denn wir haben einen Mitarbeiter aus dem Zweiradbereich des größten Reifenherstellers der Welt heute am Stammtisch. Und damit will ich ja gar nicht länger rumlabern, sondern begrüße ganz herzlich Yannick Schmidt von Michelin. Hallo Yannick, schön, dass du da bist.
Grüß dich Michael, grüß dich Jan, Grüße in die Runde an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Freut mich, dass ich heute dabei sein darf.
Ich finde es mega cool. Wir haben es ja schon auch mal angeteasert. Wir haben tatsächlich auch ein paar Fragen aus der Community schon mitgebracht. Thema Reifen haben wir in diesem Podcast schon mal so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, so mit unserem Wissen drin. Der Michel hat ja auch doch so ein bisschen Expertise da im Hintergrund. Aber so richtig mit dem Fachmann konnten wir darüber noch nie reden. Aber bevor wir ganz tief in die Details reingehen, vielleicht ganz kurz zu dir. Stell dich doch gerne einmal kurz vor. Wo kommst du her? Was machst du so bei Michelin? Und dann natürlich, was alle immer interessiert, fährst du selbst Motorrad? Wenn ja, was?
Sehr gerne. Danke. Wie gesagt, Yannick Schmidt, Name wisst ihr mittlerweile. Arbeite mittlerweile seit 8 Jahren bei uns im Hause. Hatte bei uns auch dual studiert, also Ingenieurswesen, damals noch direkt mit Michelin zusammen studiert. Danach verschiedenste Tätigkeiten im Unternehmen gehabt und jetzt seit guten 2 Jahren Produktexperte für Motorrad- und Fahrradreifen. Sprich, ich handle alle Themen produkttechnischer Seite ab, Pressethemen, solche Themen sind bei mir. Selber natürlich auch leidenschaftlicher Motorradfahrer, auch Fahrradfahrer, also meine beiden Hobbys mehr oder weniger zum Beruf gemacht. Und die Frage zu beantworten, welche Motorräder ich fahre eine Ducati Hypermotard 950 SP, eine Africa Twin und bin damit sehr happy.
Ich find's so geil. Weißt du, wenn du direkt schon einsteigst, ich, kleiner Nasenpopler, ja, wird sich jetzt eh gleich wieder rausstellen, technisch schon keine Ahnung, aber dann fragst du auch einfach nur, ob er Motorrad fährt und welches und direkt die Antwort schon, ja, meine Motorräder. Also direkt im Plural, damit genau der passende Gast und wahrscheinlich auch Experte über das, was du so im Alltag machst. Jetzt muss ich aber auch noch ein anderes Ding fragen, was die Zuhörenden wahrscheinlich gar nicht so interessiert, aber ich bin ja auch leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Ist es da Rennrad oder Mountainbike oder...
Ich komme eher aus dem Enduro-Downhill-Bereich, aber war seit kurzem auch auf der Straße unterwegs.
Ja denn, also breites Interessensgebiet und Fachwissen auf jeden Fall. Michel, du willst die ganze Zeit was sagen.
Nee, ich wollte tatsächlich die gleiche Frage stellen, weil mich natürlich dieser Fahrradaspekt auch interessierte, denn wir haben ja gehört, ne, zwei Motorräder, unterschiedliche Spektren von super sportlich, auch wenn es kein Supersportler ist, aber eher ein super fahraktives Bike mit der Hypermotard und dann auch eine Reise-Enduro, passt natürlich auch sehr gut zu unseren Zuhörenden und das Fahrradthema war natürlich auch ein wichtiger Aspekt, hat mich jetzt interessiert, wo denn da die Wurzeln liegen und da ja tatsächlich auch, wenn du sagst, aus dem Downhill-Bereich, auch sehr fahraktiv und für diejenigen, die jetzt hier unsere Folge nicht auf YouTube schauen, sondern im Podcast hören, gebe ich noch die Information mit, wenn wir hier ja den Yannick im Video oder im Bild sehen, erkennt man im Hintergrund auch jede Menge Rennsport. Also das ist ein MotoGP-Kalender und Superbike-WM. Bildausschnitte und ich sehe Valentino Rossi da im Hintergrund. Also auch da in diese Richtung schlägt, denke ich, Janiks Herz. Bist du auch auf der Rennstrecke selber aktiv?
Tatsächlich nicht, nein. Ich war Motocross früher ein bisschen aktiv, aber Rennstrecke selber aktiv, nicht unterwegs, nein.
Krass, aber breites Themengebiet. Der Michel hat's gesagt, du sitzt quasi gerade im Homeoffice. Wo ist das? In welcher Region Deutschlands?
Nordbayern, Nähe Würzburg. Da bin ich zu Hause.
Okay, Michelin kommt ja aus Frankreich und jetzt hast du dich selbst vorgestellt. Ich glaube, die Frage, die viele vielleicht umtreibt, unterbewusst ist, wenn man an Michelin denkt, wo kommt denn dieses Maskottchen eigentlich her? Was hat es denn damit auf sich, um mal kurz auf die Marke einzugehen?
Ja, das der liebe Michelin-Mann, Michelin-Männchen oder wie er offiziell heißt, Bibendum, ist eigentlich tatsächlich eine ganz, ganz interessante, lustige Geschichte. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts hatten wir, oder anders gesagt, zu Beginn der Reifen wurden die Reifen in weißes Papier gewickelt. Sprich, wenn du irgendwo einen Reifenständer hattest, waren das immer in weißes Papier eingewickelte Reifen. Und da hatten sich damals unsere Gründer gedacht, wenn man jetzt an diesen Stapel Reifen noch Arme hinsetzen würde, würde er fast ausschauen wie ein Männchen oder wie ein Mann. Und auf Basis dessen haben sie dann ein Werbeplakat entworfen mit dem Michelin-Mann. Und die Unterschrift war Nunc est Bibendum. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht der lateinischen Sprache mächtig sind, heißt es so viel wie lasset uns trinken. Was bedeutet, wie damals wurde quasi mit den Reifen geworben, im Sinne von unsere Reifen schlucken Unebenheiten, Schrauben, Nägel etc., was auf der Straße ist und haben somit eine pannenfreie Fahrt. Und aus diesem Spruch Nunc est Bibendum ist dann über die Jahre hinweg eben das entstanden, dass der Michelin-Mann offiziell Bibendum oder kurz Bib genannt werden darf.
Das passt ja ganz, ganz hervorragend an unseren Stammtisch, weil wir machen nichts lieber als Reifen auf der Straße zu lassen und im Anschluss uns an den Stammtisch zu setzen und ein Bierchen zu trinken. Lasset uns trinken. Besser in deren Reihenfolge, in der anderen bitte nur unalkoholische Getränke. So, dann habe ich das nämlich auch mal gelernt.
Absolut, der nächste Trinkspruch für die Runde, ja.
Absolut. Und das ist tatsächlich für mich eine der wichtigsten Fragen gewesen, da wir ja schon so ein bisschen Reifen im Hintergrund haben, in Bezug auf Michelin und für den Podcast, weil ich mich einfach immer gefragt habe, wo kommt denn dieses weiße Männchen her? Und wenn man den so anschaut mit diesen, ich sag mal, weißen Rollen, aus denen er besteht, deutet das ja schon fast ein bisschen Motorradreifen an, weil die Konturen ja so ein bisschen rundlich sind. Aber los ging's damals, Anfang bzw. Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich ja wahrscheinlich mit Autoreifen, nehme ich an, ne?
Tatsächlich nicht. Tatsächlich kommen wir auch aus der Zweiradwelt, denn unser erster offizieller Reifen war ein Fahrradreifen. Michelin wurde gegründet 1889 und 1891 an einem sonnigen Nachmittag kam damals in die Gummifabrik, die Gründer Edouard Michelin und sein Bruder damals gegründet haben, tatsächlich ein Fahrradfahrer aus der damaligen Zeit in die Firma mit einem Reifenplatten. Und zur damaligen Zeit wurden die Fahrradreifen noch auf die Felge geklebt. Und sprich, es war ein sehr langwieriger Prozess, die auszutauschen, falls sie einen Defekt hatten. Und da haben wir uns damals oder die Gründer damals überlegt, wie wäre es denn, wenn wir einen Reifen herstellen, der leicht von der Felge zu demontieren ist und mit einem Schlauch im Inneren quasi dann befüllt wird. Und so ist die Reise gestartet von Michelin in die Richtung der Reifen und der Fortbewegung. Also, wie gesagt, wir kommen aus der Zweiradwelt. Und sind da auch dann über die Jahre hinweg immer stetig treu geblieben.
Super spannend. Und jetzt noch eine Frage, die sich im Anschluss da direkt für mich auftut. Wenn damals die Reifen auf die Felge geklebt wurden, ist das dann auch eine Innovation und eine Erfindung von Michelin gewesen, diese Kombination?
Der demontierbare Fahrradschlauch, genau, ist eine Erfindung von uns.
Ach, Wahnsinn. Also damit hatte ich natürlich überhaupt gar nicht gerechnet, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber jetzt haben wir auch da eine Wissenslücke bei uns natürlich und ich denke mal auch bei vielen, die hier aktuell gerade zuhören, geschlossen. Fahrradreifen, so in der Art und Weise, wie wir sie heute kennen, auch eine Michelin-Erfindung sozusagen, ja?
Ja.
Aber lass uns jetzt einsteigen, nachdem wir die Geschichte von Michelin so ein bisschen beleuchtet haben, in das Praktische, weil das ist das, was die oder euch da draußen wahrscheinlich am meisten interessiert. Ich glaube, wir werden heute auch noch über das Thema Entwicklung und so weiter sprechen, aber wirklich mal voll in die Materie rein mit den alltäglichen Sorgen und Nöten, die wir irgendwie alle haben. Als du dein erstes Motorrad hattest und wahrscheinlich war irgendwas schon drauf, egal ob man es neu kauft, gebraucht, meistens ist da irgendwie ein Reifen drauf, aber irgendwann kommt dann der Punkt, Profil ist nicht mehr ganz so, dass ich bei der nächsten Polizeikontrolle da mit einer ruhigen Herzfrequenz durchkomme. Deswegen lass uns doch mal ganz pauschal fragen, wie geht man an das Thema Motorradreifen als absolutes Greenhorn am besten heran?
Sehr gute Frage und tatsächlich, mein erster Motorradreifen war zwar nicht von uns, aber der Hersteller hat auch mit M angefangen. Da wissen es die Leute draußen vielleicht, von wem er kam. Ja, grundsätzlich redest du jetzt davon für Fahrer, die einen Reifenwechsel ansteht oder die wirklich gerade komplett neu ins Thema Motorrad und Motorradreifen.
Also ich würde jetzt erstmal, bevor wir uns weiter fokussieren, mal so ganz allgemein halten. Also noch gar nicht so, brauche ich jetzt Stollenreifen oder Rennreifen, brauche ich einen Semislick, wie auch immer, sondern wirklich derjenige, der ganz frisch ein Motorrad hat, der hat sich noch gar nicht Gedanken gemacht. Was würdest du dem sagen, welche Fragen sollte der sich stellen? Wie sollte er das Thema herangehen, um am Ende des Tages irgendwie eine Lösung zu haben, die für ihn halt passt?
Grundsätzlich erstmal aktuelle Bestandsaufnahme machen. Wie sieht der aktuelle Reifen aus, der auf dem Motorrad montiert ist? Hat er noch genug Profil? Also sprich, hat er noch die 1,6 Millimeter, die der Reifen haben sollte? Und da vielleicht auch gleich schon als reine kleine Randinfo, die TWIs, die Treadwear Indicator, also die Markierungen auf der Reifeninnenseite des Profils, die quasi angeben, wie tief, wie viel Profil man noch hat, die sind keine 1,6 Millimeter tief, sondern in der Regel eigentlich nur 0,8 aufgrund der amerikanischen Grundlinie oder Rechtlinie. Daher da aufpassen, wenn man da überprüft. Also wie gesagt, Thema Profiltiefe, dann grundsätzlicher Zustand, hat er Alterungserscheinungen, also hat er irgendwelche Ozonbelastungen und wenn das erledigt ist, dann natürlich, wenn es darum geht, dann okay, Reifen ist abgefahren, wir brauchen einen neuen Reifen, dann sich selber die Frage stellen, für welchen Einsatzzweck nutze ich den? Nutze ich denn mein Motorrad? Nutze ich es eher für Touren? Oder nutze ich es eher für die Hausrunden am Wochenende und dementsprechend kann man dann einsortieren, in welchem Segment man dann auch den Reifen auswählt.
Jetzt hast du dieses Prüfen des Reifens angesprochen, dass man eben schaut, okay, ist Profil drauf, das ist ja eh klar, aber gibt es eben irgendwelche Alterungserscheinungen? Hast du den Begriff Ozon benutzt? Also ich habe jetzt in dem Moment gedacht, wenn du Alterungserscheinungen beschreibst, vielleicht Risse irgendwie auf der Flanke oder so. Wie sehe ich denn diese Ozonbeeinflussung? Wie macht sich das denn bemerkbar?
Ja, also man hat es ja häufiger mal, dass die Motorräder im Sommer draußen stehen und dann, gerade wenn sie längere Zeit draußen stehen, bei hoher Sonneneinstrahlung, sieht man eine leichte bräunliche Verfärbung des Reifens. Das ist so die ersten Anzeichen. Und dann, wie du sagst, das ist richtig, dass du dann im Profilgrund meistens kleine, feine Risse bekommst, die dann auf die Ozonbelastung eben schließen.
Und das hat zur Folge, dass der Reifen austrocknet, porös wird oder was ist das Problem dahinter?
Genau, er wird dann porös, wie du schon sagst, und hat dementsprechend nicht mehr seine Performance auf der Straße.
Okay, ich habe noch eine andere Zwischenfrage, weil du das auch angesprochen hast mit diesem Indikator. Mir ist das irgendwie bewusst, ich wusste jetzt nicht, dass es 0,8 oder 8 Millimeter sind oder was auch immer, komme ich gerade durcheinander. Aber wieso ist das so? Warum laufen wir da so dem amerikanischen Markt her? Michelin als französischer Reifenhersteller, könnte man nicht noch so einen zusätzlichen Indikator für den europäischen Markt oder so machen? Weil der ist ja doch auch relativ groß, das frage ich mich irgendwie immer, weil man natürlich irgendwie den als Indikator irgendwie nehmen will und das wäre doch einfach so geil. Ist es so schwer, das herzustellen oder was ist das Problem?
Nein, wir richten uns da einfach nach der gesetzlichen Minimum, das auf der Welt existiert und das ist nun mal die amerikanische Vorgabe und daher ist es für alle Hersteller hinweg eigentlich diese 0,8.
Aber könnte man doch einmal einbringen. Wäre doch ein tolles Marketinginstrument, wenn Michelin sagen würde, kauft unsere Reifen, weil bei uns seht ihr einfach auf den ersten Blick, ob es passt oder nicht.
Ich nehme es gerne mit in die nächste Runde mit der Entwicklung und dann schauen wir mal, was passiert.
Wenn wir jetzt aber gerade bei diesem Thema dabei sind, mache ich noch einen anderen Bereich tatsächlich auf, denn wir reden zwar natürlich jetzt hier über Motorradreifen, aber ich gehe davon aus, dass 95% derjenigen, die jetzt hier gerade zuhören, auch Auto fahren. Und da gibt es natürlich auch Verschleißmarker und Regeln zu beachten. Ist das denn da ähnlich? Also ist der TWI, dieser Tread Wear Indicator, da auch zu niedrig? Oder kann ich mich zumindest beim Auto drauf verlassen, dass dort die gängigen 1,6 Millimeter Mindestprofilhöhe über diese Gummiluppe quasi markiert sind?
Da gelten genauso auch die 1,6 Millimeter, wie du gerade schon erwähnt hast. Wie hoch der TWI bei PKWs, muss ich tatsächlich gestehen, müsste ich jetzt die PKW-Kollegen fragen. Da bin ich leider zu sehr Fachidiot in Richtung Zweirad. Aber ich gehe davon aus, dass er auch nicht die 1,6 Millimeter hat.
Okay, wir machen uns auf jeden Fall noch schlau und hauen das hier noch in die Video- bzw. in die Shownotes,
sehr gerne,
damit wir da die Informationen noch nachliefern. Aber jetzt kommen wir tatsächlich wieder endlich zurück zum Thema Motorradreifen und Motorradfahren. Und wir haben jetzt ja Anfang der Saison und du hast die Standbeeinflussung, die Standentwicklung eines Motorrads angesprochen, wenn jetzt im Sommer viel Sonneneinstrahlung da vorherrscht. Aber das ist natürlich auch im Winter so, ne? Also viele der Saisonkennzeichenfahrer haben ihr Motorrad jetzt monatelang nicht bewegt, vielleicht mal in der Garage hin und her gerollt, das war's dann aber auch. Was ist denn da, ich sag mal, außer dem klassischen Luftdruck zu beachten, wenn ich das Motorrad jetzt wieder in Betrieb nehme? Worauf muss ich denn da beim Thema oder sollte ich beim Thema Reifen achten?
Ja, wie du schon sagtest, also im Bestfall wurde das Fahrzeug während der Wintermonate bewegt, sprich es wurde nicht 4 Monate lang auf dem Stillstand gelassen, weil dann ist die Gefahr groß, dass man sich Standschäden holt deswegen ist es, wie gesagt, da wichtig zu gucken, da wo der Reifen hier größte Zeit stand im Winter über, zu checken, ob da die Auflagefläche noch intakt ist und es hier keine Angriffe gab.
Wie würde das denn aussehen, wenn du sagst, die ist nicht intakt? Also, weil ich bin immer davon ausgegangen, ich hatte es, glaube ich, oder zumindest nicht wissend noch nie, dass ich so einen Standschaden hatte. Ich würde davon ausgehen, dass er fast so ein bisschen eckig ist an der Stelle, wegen der Auflage.
Genau, jetzt mein er ist da, wie gesagt, abgeflacht, ne, wenn man auch den Luftdruck gerade nicht angehoben hat über den Winter. Und zusätzlich kann es sein, dass je nachdem, was die Bodenbeschaffenheit ist, wo das Fahrzeug stand, da eine chemische Reaktion gab und man da auch kleine, feine Risse dann sehen würde.
Okay, kleine kurze Zwischenanekdote zum Thema Luftdruck, ne? Ich hatte es jetzt, ich habe jetzt mein Motorrad das erste Mal bewegt seit letzten September. Ich muss dazu sagen, es stand immer auf so einem Montageständer, also Reifen in der
das
Luft.
Das heißt,
Lagerschaden kann da nicht passieren. Aber zum Thema Luftdruck, das hat mich selbst überrascht. Ich habe das Motorrad im September bei relativ hohen Temperaturen abgestellt. Ihr merkt schon drastisch, wie lange das rumstand. Und habe aber noch Luftdruck drauf gemacht. Ich glaube, so die klassischen 2,5, 2,9 oder sowas. Ich fahre im Alltag ein bisschen weniger. Luftdruck können wir später auch noch drüber reden. Aber das war so das, weil ich wusste, dass es jetzt eine Weile steht. Hab's jetzt aus der Garage geholt und waren relativ geringe Temperaturen, 12 Grad oder so. Und ich habe es da reingestellt, bestimmt bei 30 Grad. Luftdruck 1,4. Ich habe schon auf dem Weg zur Tankstelle gemerkt, so huiuiui, fühlt sich irgendwie nicht so geil an. Aber das wollte ich nur mal reingeben, wie dramatisch sich das unterscheiden kann. Ich vermute mal, klassisch so ein bisschen, Luftdruckverlust ist eh immer dabei. Aber dann habe ich mir das noch erklärt mit wirklich auch diesem hohen Temperaturunterschied von irgendwie über 30 Grad. Der Reifen war sicherlich auch deutlich wärmer auf dem Asphalt und so weiter. Also die Innentemperatur des Reifens auch auf dem kurzen Weg von der Tankstelle sicherlich höher. Und dann jetzt in dieser Kälte halt gar nicht so. Aber fand ich schon bemerkenswert. Also fast die Hälfte des Luftdrucks quasi verloren.
Ja, das hast du ziemlich gut zusammengefasst, Jan. Also das sind die beiden Themen. Also einmal Außentemperatur, dann nämlich auch Lufttemperatur im Reifen und über die Zeit diffundiert natürlich auch immer etwas Luft aus dem Ventil. Das ist nicht zu 100% luftdicht. Und daher kann das passieren, dass man innerhalb von 4 Monaten, wie gesagt, diese Hälfte des Luftdrucks verliert. Deswegen ist es auch wichtig, während der Saison alle 2 Wochen mindestens den Luftdruck zu überprüfen, wobei wir da mittlerweile natürlich auch die Helferlein haben, wie TPMS und Co., die einen da die Arbeit ein bisschen abnehmen. Und das Ganze erleichtern.
Wenn ich das jetzt auf den Alltag, ich sag mal, übertrage, und Jan hat das jetzt ja gerade beschrieben, mit diesem drastischen Luftdruckabfall, den er tatsächlich beim Fahren auch gespürt hat, aber das merke ich ja vermutlich nicht bei jedem Reifen, nicht bei jedem Modell, und jeder Fahrer oder jede Fahrerin spürt das vielleicht auch jetzt nicht so direkt, wenn da, ich sag mal, 0,3 oder 0,4 Bar Luftdruck zu wenig drin sind. Was hat es denn für Konsequenzen, wenn ich mit zu wenig Luftdruck fahre? Und welchen Spielraum habe ich? Weil Jan ja auch gerade angedeutet hat, er fährt eigentlich mit etwas weniger Luftdruck, obwohl bei seinem Motorrad höchstwahrscheinlich die 2,5 Bar vorne und die 2,9 Bar hinten in den Papieren stehen. Was muss ich denn da beachten? Wo sind die Konsequenzen und wie viel Spielraum besteht denn da? Ich sage jetzt mal explizit bei so einem sportlichen Naked Bike um die 200 Kilo, wie es der Jan fährt.
Also, wie gesagt, es gibt ja, also wir selber als Michelin, wir geben jetzt keine offiziellen Luftdruckempfehlungen heraus, sondern wir sagen, orientiert euch an den Herstellerangaben des Motorradherstellers. In der Regel kann man sagen, dass der Luftdruck bei Straßenmaschinen am Vorderreifen so zwischen 2,2, 2,5 Bar ist und der Hinterreifen zwischen 2,5 und 2,9. Und in dieser Regel spielt sich's da eben ab. Jetzt ist natürlich die Sache, erstmal muss man schauen, wie fährt man? Fährt man solo oder mit Sozia? Also hat man dann dadurch auch mehr Gewicht auf dem Motorrad? Dann müssen wir dementsprechend mit den Luftdruck anpassen. Fährt man aber grundsätzlich davon abgesehen mit zu einem geringen Luftdruck, hat man natürlich vorab das Phänomen, dass sich der Reifen schnell erwärmt, weil man einfach einen größeren Large hat, also eine größere Aufstandsfläche des Reifens.
Ist das wirklich der Fachbegriff Large?
Large, ja. L-A-R-G-S-C-H. Ja, so also nicht large wie groß auf Englisch, sondern wirklich large.
Nee, ich dachte eher so an die Latschen, die man sich an die Füße klatscht und so, weißt du? Also,
ja,
so
mein, genau.
Entschuldigung, wollte nicht unterbrechen. So,
nee, alles gut, alles gut. Und wie gesagt, also geringerer Luftdruck hat natürlich im ersten Moment erstmal den Vorteil, dass er sich schneller erwärmt und sich die Stoßdämpfung des ganzen Reifens an sich verbessert. Wenn man das aber dann übertreibt und das Thema zu niedrig ansetzt, dann hat man natürlich grundsätzlich irgendwann eine zu hohe Temperatur im Reifen. Dadurch ist der Verschleiß höher. Man hat höhere Lenkkräfte im Fahrzeug. Die Aufstellmomente in Kurvenlage, wenn man bremst, werden höher. Und dadurch ist, wie gesagt, einfach der Reifen nicht mehr im optimalen Fenster. Der Verschleiß verhöht sich. Und am Ende hat man dann, die Thematik, dass der Reifen nicht die Performance liefert, die er liefern sollte. Gleiches spielt wiederum, wenn man den Luftdruck zu hoch ansetzt, ändert sich das ganz genau in die andere Richtung. Die Dämpfung wird zu gering. Das heißt, man hat ein sehr steifes Fahrverhalten und hat einen theoretischen sehr starken Mittelabrieb am Ende am Motorradreifen.
Jan, du zuerst.
Ja, ich frage mich jetzt gerade nur auch so das Thema Temperatur. Also es spielen ja immer so viel Sachen mit rein. Wir kennen alle so die Hobby-Rossis, die dann sagen, oh, ich brauche aber schnell Temperatur und bliblablub und so weiter. Mhm. Und klar, erhöht sich dann die Temperatur schneller. Du hast erstmal mehr Grip im warmen Gummi, wäre jetzt meine These, ne? Aber offensichtlich kann der sich dann auch zu sehr erhitzen. Aber würde man dann nicht auch sagen können, okay, wenn der sich erhitzt, steigt ja auch der Luftdruck im Reifen, die Luft drin dehnt sich aus und damit würde sich das automatisch auch wieder, wie soll man sagen, egalisieren?
Natürlich, das ist natürlich richtig, dass ihr Luftdruck erhöht bei Fahrt, aber man misst ja den Luftdruck kalt. Sprich, wenn er kalt seine 2,5, 2,9 hat, hat er dann bei Fahrt die richtige Arbeitstemperatur und dann auch dementsprechend den richtigen Arbeitsluftdruck.
Muss ich mir denn da als Hobbyfahrer irgendwie immer Gedanken machen mit den normalen Temperaturen, die wir jetzt haben? Also wir reden jetzt ja einfach mal Deutschland, Mittelgebirge, wie auch immer. Wir haben während der Motorradsaison wahrscheinlich so ein Temperaturgefälle von irgendwie ab 15 Grad bis, sagen wir mal, 30 Grad. Muss ich da schon, wenn du jetzt sagst, Kaltluftdruck prüfen, mir Gedanken machen an der Tankstelle, ob ich, wenn ich jetzt, sage ich mal, 2,5 standardmäßig habe und mich damit auch wohlfühle, dass ich sage, okay, bei 15 Grad muss ich da ein bisschen weniger reinmachen und bei 30 Grad ein bisschen mehr. Ist es in den Temperaturbereichen, also Außentemperaturbereichen, für die HobbyfahrerInnen irgendwie relevant?
Ich würde sagen, in dem Temperaturfenster variiert der Luftdruck um 0,1, maximal 0,2 Bar. Mhm. Mhm. Also es spielt in dem Bereich jetzt keine große Rolle. Nichtsdestotrotz, wenn man die Chance hat und das vor Fahrt prüfen kann, ist es sicherlich nicht schlecht und dementsprechend dann auch wieder anzupassen auf die 2,5 Bar, wenn wir die 2,5 Bar als Referenz jetzt nehmen.
Jetzt muss ich da tatsächlich nochmal nachfassen, weil du ja quasi die Effekte beschrieben hast, die der Luftdruck auf das Fahrverhalten hat. Also und auf den Reifen natürlich auch, ne? Du sagst, du hast bei zu viel Luftdruck weniger Dämpfung, bei zu wenig Luftdruck ist das Einlenkverhalten negativ beeinflusst. Und Ich habe aber natürlich unterschiedliche Anforderungen der Fahrer mit unterschiedlichen Motorrädern. Also ich habe jetzt zum Beispiel mal geschaut, ihr habt da drei Produkte im Portfolio, die alle auf ein sportliches Straßenmotorrad passen, wie den Michelin Road 6, Michelin Power 6, Michelin Power GP. Gibt's alle drei in den klassischen Größen 120-70 fürs Vorderrad, 190-55 für das Hinterrad. Und du hast ja die Temperaturempfindlichkeit des Reifens sozusagen angesprochen. Ich gehe mal davon aus, dadurch, dass die Ausrichtung dieser Reifen unterschiedlich ist, ist es wahrscheinlich auch die Temperaturempfindlichkeit des Produkts und das Temperaturfenster variiert so ein bisschen. Und wir sprechen ja quasi alle an, also erfahrene Motorradfahrende und natürlich auch Einsteiger. Woher weiß ich denn, ob mein Reifen im richtigen Temperaturfenster ist? Gibt es denn da irgendwelche Indikatoren? Kann ich das irgendwie erfühlen? Oder ne, wir haben ja diese Luftdruckspielerei.
Sorry, ich muss gerade lachen, so erfühlen. Wir kennen sie alle, mich inbegriffen. Ne? Steigst nach so ein paar Kurven vom Motorrad, bist der Allergeilste, erstmal Hand auf den Hinterreifen legen. Den habe ich gut warm gefahren.
Absolut, aber in diese Richtung ging das ja tatsächlich, weil ich brauche ja irgendwie einen Indikator, um für mich herauszufinden, okay, das fühlt sich fahrtechnisch vielleicht gut an, also ich fühle mich wohl und das Motorrad fährt sich so, wie ich mir das wünsche, aber der Reifen ist vielleicht trotzdem unter- oder überfordert mit der Luftdruckeinstellung, die er jetzt gerade hat oder vielleicht auch mit meinem Fahrstil. Gibt es da irgendwie einen Tipp vom Fachmann, zu dem man sagt, keine Ahnung, nimm mal ein Laserthermometer mit, um das irgendwie genau rauszufinden, oder reicht tatsächlich das Handauflegen? Hast du da irgendeinen Hinweis?
Tatsächlich ist nicht mal das Messen mit Laser die richtige Variante. Tatsächlich bräuchte man wirklich so ein Messer mit einer Spitze, wo man richtig in den Profilgrund dann reinstechen kann, um wirklich die Reifentemperatur im Detail zu messen. Aber das ist wirklich eher ein Thema, was man auf die Rennstrecke verordnen kann. Auf der normalen Landstraßenbetrieb ist das nicht so eine große Rolle. Ihr habt es schon angesprochen, Road 6, Power 6 und jetzt auch der GP2 als neuer Reifen im Portfolio. Und grundsätzlich ist es so, alle drei Reifen funktionieren auf den Temperaturen, die wir im Sommer auf der Landstraße haben. Also ich sag mal von 5 Grad bis hoch zu 40, 45 Grad, die wir mittlerweile ja auch schon teilweise in Deutschland haben, funktionieren sie alle drei. Das Thema ist nur wirklich, dass man halt verschiedene Temperaturfenster hat, wo sie sich am Ende wirklich wohlfühlen. Und da kommen dann die Materialien wie Ruß und Silika mit ins Spiel in der verschiedenen Zusammensetzung auf dem Profil, wo dann am Ende dann entschieden wird oder definiert wird, wo welcher Reifen wirklich seine wirkliche Wohlfühltemperatur hat, was es dann angeht. Also wie gesagt, der Road 6 an sich jetzt als Sporttouring-Reifen, auch generell gesehen, auch von anderen Herstellern, ist ein Reifen, der sehr gut schon bei 5 Grad bis hoch zu 25, 30 Grad funktioniert, aber dann darüber hinaus und auch bei schneller Fahrweise dann anfangen würde zu schmieren. Dafür haben wir dann, wie gesagt, die anderen Profile wie Power 6 und GP2, die einfach mit einer anderen Zusammensetzung der Mischungen da einfach temperaturstabiler sind und dann halt auch bei den hohen Temperaturen die Performance zu liefern und auch stabil in den Kurvenfahrten zu bleiben.
Jetzt sind wir schon sehr stark bei gewissen Produkten, um hier auch einfach nochmal eine Fairness für den Markt zu bringen. Das gleiche gibt es von Metzler Rotec, Conti Rotec oder wie sie auch immer heißen. Letztendlich sind da ja alle Hersteller relativ ähnlich auch in den Segmenten, die sie bedienen. Ich hatte ja initial gesagt, so der absolute Einsteiger, der jetzt irgendwie anfängt, sich mit seinem Motorrad und vor allem dann auch mit den Reifen das erste Mal auseinanderzusetzen. Wie sollte der denn vorgehen? Weil, wie gesagt, wir sind ja jetzt schon ziemlich tief drin. Du hast gesagt, hey, erstmal Bestandsaufnahme. Wie sieht der aktuelle Reifen aus? Passt der auch noch? Geht sicherlich auch damit so ein bisschen, wo habe ich ihn wie abgenutzt? Das Thema hier irgendwie die Randstreifen an der Seite ist sicherlich auch sowas, was jetzt so ein bisschen Eindruck vermitteln kann. Wie weit gehe ich? Also welches sind so meine Komfortzonen? Wie würde der sich denn jetzt mal unabhängig von Temperaturen und so weiter am besten weiter informieren, und wie würde der weiter vorgehen, um am Ende Reifen auf seinem Moped zu haben, die für ihn ganz persönlich am besten passen?
Ja, also das auf jeden Fall zum ersten das Thema zu sehen, wie viele Kilometer fahre ich im Jahr? Fahre ich 5.000, 10.000, 15.000 und möchte ich in dieser Zeit im Jahr unterhalb des Jahres den Reifen wechseln? Oder möchte ich mit einem Reifen die ganze Saison fahren? Das ist schon mal der erste Indikator, wo man entscheiden kann, in welche Richtung soll es gehen. Dann, wie gesagt, fährt man Touren, fährt man in die Alpen, wo es dann teilweise auch mal sehr kalte Temperaturen haben kann, oder fährt man ab und zu mal einen Trackday in der Saison, oder was ist die Maschine grundsätzlich, ne, Leistungsklassen etc. Das sind alles so die Faktoren, die reinspielen, wo man dann am Ende entscheiden kann, welcher Reifen es werden soll. Ob es ein Sport-Touring-Reifen wird, ein Sport-Reifen, ein Hypersport-Reifen oder wirklich fast schon ein Semi-Slick, der noch für die Straße zugelassen ist. In dem Bereich spielt man sich dann ab.
Also es gibt da quasi nicht diese eierlegende Wollmilchsau, sondern man muss wirklich, wie du es eingangs auch schon mal angesprochen hast, sich genau Gedanken machen dazu, welche Nutzungseigenschaften, welches Nutzungsverhalten möchte ich vielleicht für mich persönlich haben und vielleicht auch für das Motorrad. Ne? Es ist ja auch bei dir so, ja. Du hast zwei unterschiedliche Motorräder, mit denen du unterschiedlich fährst und dementsprechend, auch wenn sie vielleicht die gleiche Reifendimension und das gleiche, also eine gleiche Reifendimension haben, also ich sag jetzt mal ein Supersportler oder vielleicht ein Touringbike mit diesen klassischen 17-Zoll-Formaten, würdest du vielleicht trotzdem ein anderes Produkt, eine andere Kategorie aufziehen, um eben dem Use Case des entsprechenden Motorrads gerecht zu werden. Und
ja, da kommt man auch schon wieder in Richtung Kontur des Reifens, Aufbau des Reifens. Was möchte man am Ende erzielen? Möchte man mehr Stabilität in das Fahrzeug bringen? Ich sage mal, wenn man jetzt einen Sporttourer hat, geht es eher darum, gerade Auslaufstabilität zu haben. Dann ist eher so in Richtung Sport-Touring-Reifen. Möchte man eine Agilität des Fahrzeugs steigern? Dann geht man wieder in Richtung Sportreifen, Power 6, Power GP2 jetzt in unserem Falle. Das ist auch ein Thema, das durchaus eine Rolle spielen kann.
Eine Frage
auch nochmal, das ist auch ein Thema, wo wir dann in der OE, sage ich mal, mit den Herstellern zusammenarbeiten, wo dann auch das Lastenheft dementsprechend dann geschrieben wird, ist es eher Richtung Stabilität, eher Richtung Agilität und dann dementsprechend wird dann auch dort dann ausgesucht.
Kurz Randnotiz von mir an der Stelle. Ja. OE ist quasi Original Equipment. Das sind quasi Erstausrüstungen, wenn jetzt ein neues Produkt, wie zum Beispiel eine BMW S1000RR oder eine Ducati Panigale V4 auf den Markt kommt, dann hat die ja quasi ab Werk einen Reifen montiert. Und das ist dann quasi ein Entwicklungsprodukt in Abstimmung mit dem entsprechenden Hersteller bei der BMW jetzt zum Beispiel in Teilen von Michelin.
Und jetzt hatte ich nochmal eine Frage, weil du das eben auch geschildert hast, neben den Themen, wie viel Kilometer fahre ich in die Alpen und so weiter, auch das Thema Motorisierung. Und da muss ich sagen, oder die Frage stellen, wie relevant ist es tatsächlich? Weil ich finde, gerade in den letzten 10, 15 Jahren hat man ja gesehen, es gibt eigentlich kaum mehr wirklich viele kleine oder untermotorisierte Maschinen, sagen wir es mal so. Als ich angefangen habe, Motorrad zu fahren, gab es schon noch viele, die irgendwie so 30, 40, 50 PS hatten. Mittlerweile sind ja auch die Segmente sowas von, wie soll man sagen, verrutscht irgendwie. Die leistungsstärksten Motorräder waren früher natürlich immer die Supersportler, ob das damals eine R1 war, die übrigens eingestellt wurde, müssen wir in einer anderen Folge nochmal drüber reden. Und da war es dann aber auch so, dass das meistverkaufte Motorrad, die GS, irgendwie noch an der 100 PS Marke und so weiter grenzte. Mittlerweile ist es ja so, selbst die Reise-Enduro ist jetzt irgendwie standardmäßig bei 150 PS. Und da muss man ja auch mal dazu sagen, meine These ist, spätestens ab 150 PS, die Leistung kannst du auf der Straße kaum noch maximal ausreizen, wie du es vielleicht auf der Rennstrecke machen kannst. Entsprechend ist es zwar schön, wenn du 210 PS hast, aber brauchst du tatsächlich auch einen Reifen, der wirklich diese Leistung im Regelfall so verarbeiten kann. Also lange Rede, kurze Frage eigentlich. Wie stark sollte ich mich grundsätzlich von der Leistung meines Motorrads beeinflussen lassen bei der Reifenwahl?
Egal ob Urlaubsreise, Motorradtest oder unsere jährliche Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt. Für die Navigation nutzen wir auf unseren Motorradtouren die App von Kalimoto. Der einzigartige Kurvenalgorithmus führt uns nicht nur zuverlässig über die schönsten Motorradstrecken ans Ziel, dank der einfachen Nutzung ist auch die individuelle Streckenplanung ein Kinderspiel. Besonders komfortabel? Über den Webplaner kann man seine Touren bequem daheim am Rechner zusammenstellen und unterwegs über die App abrufen. Dank Offline-Karten mit Informationen zu Tankstellen, Motorradtreffs und Bike-Hotels ist mit der Premium-Version auch die Navigation in den entlegenen Regionen Deutschlands und der Welt kein Problem. Das Teilen von gefahrenen und geplanten Touren ist selbstverständlich ebenfalls möglich und die Routen können auch im GPX-Format exportiert werden. Wir nutzen die App noch auf dem Smartphone, Kanimoto funktioniert aber auch im Head-Up-Display von Tilsberg oder via CarPlay direkt auf dem Motorrad. Wer wie ich gerne mal eine Tempobeschränkung übersieht, ist dank integrierter Geschwindigkeits- und Blitzerinformation jederzeit sicher unterwegs. Gasgeflüster-Fans erhalten ab sofort eine 30-tägige Testphase für das Premium-Jahresabo und können so alle Funktionen der App in Ruhe und ausgiebig testen. Einfach unter kaloimoto.com anmelden oder registrieren, die Jahresoption wählen und mit dem Code GAS30 die Kalimoto Premium-Version einen ganzen Monat kostenfrei ausprobieren. Den Link zur Seite und alle Informationen findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ob einfach nur von A nach B oder für die ausgedehnte Tour, mit Kalimoto findest auch du den kurvigsten Weg ans Ziel.
Es spielt eine Rolle, ja. Spielt aber auch viel die Rolle, wie nutze ich die Leistung. Du hast es schon angesprochen, auf der Landstraße 200 PS auszunutzen. Da kommt man sehr schnell in einen Bereich, wo man seinen Führerschein schnell verliert. Oder das regelt das System am Ende weg, das Motorrad an sich, ne, die Regelsysteme, die es mittlerweile gibt. Also es ist eher so zu sehen im Sinne von, wie du schon sagst, klar, mittlerweile haben viele Bikes die 150 PS, aber darüber hinaus sind dann wirklich im Supersportbereich und da wird es dann einfach auch von der Dimensionsauswahl her 200er Breite beispielsweise hinweg dann dünner und dann richtet man sich wirklich auf diese Sportreifen.
Jetzt, also ich frage letztendlich deshalb, weil zum Beispiel ich selbst habe ja die S1000R und ist ja klassisch so Reifen aus dem Hypersport-Segment, nennt man ja diese Reifen. Und ich mich aber eigentlich auch immer frage, ja okay, klar hat sie diese Leistung, aber angesichts, also soll ich nur deshalb jetzt aufs Hypersport-Segment gehen oder, sind wir mal ehrlich, fahre doch meistens irgendwie Touren, bin jetzt mit der lange nicht mehr bei irgendeinem Trackday gewesen, eigentlich würde es auch normaler Tourensport-Reifen machen, weil die Schräglage ist die gleiche, das ist ja das, was einem auch oft Freude bereitet und dann muss ich mir halt einfach nur überlegen, ob ich in maximaler Schräglage komplett am Kabel ziehe und Vollgas gebe oder die maximale Schräglage trotzdem fahren kann, weil das wäre jetzt mein Verständnis, hält dieser Reifen ja trotzdem aus und dann halt darauf verzichte, ruckartig Gas zu geben oder zu bremsen.
Ja, also guter Punkt. Mittlerweile, sag mal, diese Sportreifen, wie jetzt ein Power 6 oder auch die des Wettbewerbs, die sind mittlerweile so breitbandig auch schon ausgelegt, also im Nassgrip, auch in der Laufleistung, dass wirklich sehr gut einzusetzen das ganze Jahr über. Mhm. Und was natürlich auch immer mit reinspielt, ist das Fahrgefühl an sich beim Anbremsen, wie viel Gegenhalt hat man und da sind wirklich auch noch Unterschiede in den einzelnen Klassen zu finden, wo es dann wirklich Sinn macht, auch im Supersportbereich dann auch die jeweiligen Profile zu fahren.
Jetzt haben wir sehr viel über leistungsstarke Motorräder gesprochen, wir haben über perfekte Bedingungen gesprochen, sind jetzt eigentlich immer davon ausgegangen, okay, es wird vielleicht ein bisschen wärmer, ein bisschen kälter, man fährt ein bisschen höher, ein bisschen niedriger, aber so die Belastung oder die Anforderungen für die Reifen sind quasi immer ähnlich. Jan hat ja auch gerade das Schräglagenthema und das Gasgeben angesprochen, aber ich habe natürlich als Motorradfahrer, wenn ich unterwegs bin, nicht nur immer eitel Sonnenschein und da sind ja die Reifen unterschiedlich aufgestellt, nicht nur in Bezug auf Grip und das Leistungsniveau, dass sie abkönnen müssen. Wie ist das denn eigentlich genau? Wir haben ja die verschiedenen Kategorien schon angesprochen von Tourensport und Sport und Hypersport und so. Wie unterscheiden sich denn die Reifen? Also was macht denn da die Unterschiede aus? Und wie wird die unterschiedliche Leistungsfähigkeit in den Bereichen erreicht? Also du hast gerade das Thema Nassgrip angesprochen. Also welche Bestandteile des Reifens zum Beispiel fördern oder reduzieren den Nassgrip und sorgen dann aber andererseits dafür, dass vielleicht der Grip unter trockenen Bedingungen und hohen Temperaturen besser wird. Wie ist denn dann Reifen aufgebaut?
Okay, fangen wir von ganz, ganz vorne an. Der Reifen an sich besteht mittlerweile aus bis zu 25 Komponenten und 16 verschiedenen Gummimischungen. Also es ist wirklich 16 sehr, sehr sehr, sehr, sehr komplexes Thema, was wir da haben, ja. Und wir setzen da zum einen auf Synthetik und Naturkautschucke, wir setzen auf Füllmaterialien wie Ruß und Silika, es kommen Öle und Wachse mit ins Spiel, es kommen Schwefel mit ins Spiel für die Vulkanisierung am Ende des Reifens. Also wir haben da wirklich eine Vielzahl an Produkten, die dann auch den Reifen am Ende ausmachen. Grob gesagt reden wir davon, dass es so, sag mal so 40% eines Reifens sind Kautschuk, 30% sind die Füllmaterialien wie Silika und Ruß. Wir haben 15%, das sind so Verstärkungsmaterialien wie der Wulstkern, der aus Stahl ist beispielsweise oder Aramidfasern, die Karkasslagen bilden. Dann die 6% ungefähr, wo wir dann diese Öle und Wachse haben. Und nochmal 6%, wie gesagt, diese Schwefelanteil für die Vulkanisierung. Und all diese Komponenten spielen dann am Ende in einzelnen Faktoren dann aus, wie der Reifen sich dann am Ende darstellt. Und die zwei größten Themen, über die ja heutzutage immer diskutiert wird, ist Ruß und Silika. Das sind die beiden Hauptthemen, die an jedem Stammtisch immer herrschen und auch in der Vergangenheit immer die Rolle gespielt haben bei Neuvorstellungen von Produkten, Silika verbessert, Nassgrip verbessert etc. Also wie spielen die beiden zusammen? Das sind so die Hauptfaktoren, die den Reifen am Ende ausmachen.
Ja, sind wir hier am Stammtisch, genau, richtig, genau. Ja, genau. Wie ist das denn jetzt? Hier Stammtisch, jetzt wollen wir die Antworten da auf diese...
Ey, warte mal, ich muss kurz einmerken, als du Stammtisch gesagt hast, ich musste innerlich direkt schon so lachen, weil man es alles so kennt, ne? So die ganzen Leute, die halt nur halb Ahnung haben. Nochmal, ich nehme mich da immer mit rein, ja? Dann auch sagen, ja, nee, du musst den Reifen fahren, der hat einen viel höheren Silikaanteil. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass 90% der Leute eigentlich gar nicht so richtig wissen, was es macht. Zumindest, wenn ich von mir auf andere schließen. Deswegen, Yannick, erleuchte uns. Was hat es mit dem Silika und dem Rußanteil auf sich? Wer braucht was davon? Was ist geil, was ist zu viel?
Ja, also Ruß ist dafür da, dass die Reifen schwarz sind. Nein, Spaß. aber Ruß ist der Hauptfaktor, der ein Reifen einfach hat. Also wenn man den Ruß aus dem Reifen rausnehmen würde und ihn nur aus Kautschuk beispielsweise produzieren würde, hätte der Reifen am Ende maximal 10% seiner Haltbarkeit, die der Reifen jetzt heutzutage hat. Also da ist Ruß ist wirklich da für die Abriebfestigkeit, für die Steifigkeit und einfach die Haltbarkeit eines Reifens. Also wenn man den rausnehmen würde, würde der Reifen, wie gesagt, maximal 10% seiner Laufleistung liefern. Silica hingegen ist grundsätzlich eine Kieselsäure, um es jetzt chemisch mal darzustellen, und ein Salz, also hydrophil, sprich wasseranziehend, wasserliebend, wie immer man es nennen mag. Bedeutet also, Silica ist dafür da, um den Nassgrip zu steigern. Aber nicht nur das. Also Nassgrip, ja. Wir reden immer von Verbesserungen im Anbremsen, im Nassen, dass dann durch Silica die verbessert werden. Sprich, Silica steigert die chemische Verbindung oder den chemischen Grip mit dem Asphalt. Also in dem elektrostatischen Bereich würde dann Silica eingreifen und hier das verbessern. Sprich, die Mikroverzahnung mit dem Asphalt. Wenn man das jetzt aber nimmt, würde man wiederum sagen, okay, wenn man Silika aber einsetzt, dann verringert sich ja die Laufleistung, weil Ruß ist dafür ja da. Sprich, wenn wir jetzt unseren Road 6 nehmen, der die 2CT-Technologie hat, sprich Mittelbereich eine Gummimischung, im Flankenbereich eine andere Mischung, würde das ja schließen, weil wir den Silika im Mittelbereich verwenden, dass die Laufleistung sinkt. Das ist wiederum aber dann das Zusammenspiel aus Ruß und Silika, wo dann quasi der Silika behandelt wird mit bestimmten Additiven, um es dann quasi verbindend zu machen mit dem Ruß. Und das Zusammenspiel wiederum vermindert oder steigert dann die Laufleistung, denn Silika sorgt dafür, dass aus dieser relativ steifen Mischung, die Ruß und Kautschuk zusammen bildet, etwas Flexibilität reinzubringen und den Reifen grundsätzlich etwas weicher zu machen. Also weicher im Anführungszeichen, denn Silika macht den Reifen nicht explizit weich, sprich, wenn man ihn anfasst, spürt man, okay, da wo Silika drin ist, ist der Reifen weicher, sondern Silika sorgt dafür, dass der Reifen früher anfängt zu schwingen. Sprich, er ist früher auf Betriebstemperatur und dementsprechend auch früher auf seinem Grip-Level, auch im Nassen. Also das sind so das Zusammenspiel von Ruß und Silika, wo das ein bisschen dann einfach erklärt, wie das dann oder wieso wir dann überhaupt angefangen haben, Silika mit in die Reifenmischung einzugeben.
Jetzt muss ich tatsächlich, also das waren sehr, sehr viele Informationen, die, glaube ich, sehr erhellend sein können. Und man muss sich wirklich zweimal anhören, um das quasi genau zu verstehen. Aber ich denke, Yannick hat das mit seinem Fachwissen auf den Punkt gebracht. Ich habe aber tatsächlich wirklich zwei spezifische Fragen nochmal dazu. Einmal in Bezug auf die Additive und einmal in Bezug auf das Schwingen. Du hast angedeutet, dass die Additive dafür eingesetzt werden, dass das Silika sich besser mit dem Ruß verbindet. Und dass quasi das Ruß für eine steife Eigenschaften der Gummimischung sorgen. Und jetzt ist es ja so, du hast diesen mittleren Laufflächenbereich angesprochen, wo auch Silika und Ruß drin sind. Und auf den Flanken gibt es vielleicht auch eine Silika- und Ruß-Mischung. Dort will ich aber vielleicht mehr Abrieb. Gibt es da unterschiedliche Additive für die unterschiedlichen Mischungsbereiche? Also sage ich jetzt, die Laufflächenmitte bekommt einen anderen Zusatzstoff für das Silika, um andere Eigenschaften zu generieren als die Silika-Ruß-Mischung links und rechts auf den Flanken.
Absolut richtig. Also ich glaube, mittlerweile sind circa 100 verschiedene Rußarten bekannt und auch, glaube ich, über 50 verschiedene Silikas oder Silikate. Von daher ist es hier wirklich eine Abstimmung im feinen Bereich zwischen den Laufflächen. Also es ist nicht so, dass Silika gleich Silika ist und Ruß gleich Ruß, sondern hier ist wirklich, gibt es verschiedene Einsatzgebiete für die einzelnen Komponenten.
Okay, und jetzt den zweiten Teil, den ich da noch hinterher schicken muss. Wir hatten ja vorhin schon den Large und den Einfluss des Walkens, also beziehungsweise der Deformation des Reifens auf die Temperaturentwicklung. Und jetzt hast du gerade gesagt, das ist ja auch mal so dieses, also ich sag mal so aus dieser sportlichen Sicht, ja, Silica gibt Nassgrip, aber ich will ja eigentlich keinen Nassgrip, weil bei Nassgrip wird der Reifen ist nicht so performant dann im Nachgang. Aber ich will bei einem sportlichen Reifen auch schnelles Aufwärmverhalten. Dazu ist der Silica wieder gut. Und du hast jetzt angedeutet, dieses Aufwärmverhalten wird dann dadurch geschaffen, dass der Reifen schwingt. Was ist das für eine Schwingung? Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist dann nicht
also auf molekularer Ebene schwingt der Reifen. Schwingt.
Okay.
Ja. Also aber wie du schon sagtest, wie du sagst, Sportreifen, willst du schnelle Aufwärmphase, aber Grip. Dafür ist ja das die Two-Compound-Technology, die wir haben, die andere Wettbewerber auch haben. Sprich, man setzt im Mittelbereich des Reifens einen Silikaanteil ein, um den Reifen schnell aufzuwärmen. Aber im Flankenbereich hat man jetzt wie beim neuen GP2 von uns eine reine Rußmischung. Sprich, man hat in Schräglage bei hoher Temperatur einen extremen Grip. Also man kombiniert das so, die Vorteile der einzelnen Komponenten in den jeweiligen Bereichen des Reifens.
Okay.
Jetzt eine Frage nochmal zu dem Silika. Ich weiß gar nicht, ob dir jetzt gefallen ist. Man hört dann aber auch oft, ja, der Reifen mit 100% Silika. Was heißt das? Weil der Reifen kann ja nicht nur aus Silika bestehen.
Guter Hinweis. Das heißt, wie du schon richtig sagst, der Reifen besteht nicht aus Silika zu 100%, sondern man hat über die gesamte Lauffläche hinweg Silika eingesetzt.
Ah, guck mal, das muss man so Leuten wie mir halt manchmal erklären, damit ich das auch verstehe, weil ich war jetzt gerade so ein bisschen verwirrt, als ich da nochmal dran zurückdenken musste.
Wie ich schon gesagt habe, Silika grundsätzlich macht zusammen mit Ruß ca. 30% eines Reifens aus. Und dann, wie gesagt, über die Lauffläche hinweg sind es dann die 100%. So spricht man das dann hier an.
Jetzt waren wir schon sehr in dem Nerd-Talk so drin, auch wie sich das dann quasi auf die Abnutzung auswirkt und so weiter. Ultra gut. Ich glaube, das, was du vorher gesagt hast und was Michael auch meinte, das muss man sich gleich mehrfach einhören, das werden wir wahrscheinlich wieder als Reel, als kleines Videosnippet auf Instagram auch einfach mal packen, weil das kann man sich abspeichern und vor jedem Stammtisch dann mal kurz abspielen, dann weiß man auch wieder Bescheid und kann sich richtig als Profi etablieren. Ich wollte jetzt aber nochmal auf mein Lieblingsthema zurück, die Reifenwahl. Du hast auch nochmal angesprochen, wovon man es abhängig machen soll, welche Fragen man sich beantworten sollte. Wenn ich dann aber natürlich trotzdem noch keinen Plan habe von der ganzen Produktpalette, was es alles gibt, ne? Also ich habe für mich diese Fragen beantwortet. Ich weiß, ich fahre Touren, ich fahre so bei allem Wetter, blablabla. Wo würdest du sagen, wo würdest du dich persönlich am besten so informieren? Internetrecherche, Fachzeitschriften, Händler, wer kann dir da weiterhelfen? Stammtisch, weil ich finde, meine persönliche Erfahrung ist, du redest mit 10 Leuten zu Reifen, kriegst 10 unterschiedliche Antworten.
Ja. Also ich verweise ja immer gerne auf die Kollegen der Motorpresse beispielsweise, die immer einen sehr, sehr ausgiebigen Reifentest fahren und da versuchen, möglichst objektiv das Ganze zu betrachten. Oder man fragt seinen Reifenhändler vor Ort, der Experte ist auf dem Gebiet, oder seinen Motorradhändler, der vielleicht auch viel Feedback bekommen hat von Fahrern der gleichen Maschine, um das ein bisschen besser einzuordnen. Aber ja, wie gesagt, es gibt mittlerweile ohne Ende Beiträge in Foren und Co. zu jeweiligen Reifen. Da kann man sich sicher auch informieren. Aber ich finde es immer gut, sich von objektiven Testberichten, wo wirklich bei gleichen Bedingungen der Reifen getestet wurde, da einen Eindruck zu geben. Und da sind sie mittlerweile auch so weit, dass sie auch Einsatzempfehlungen geben für den jeweiligen Reifen. Ich denke, das ist eine gute Sache, wo man sich sehr gut dran orientieren kann.
Und jetzt kann man natürlich noch den Gasgeflüster-Podcast hören, denn wir haben jetzt ja einen Experten-Talk hier abgeliefert.
Aber ein wichtiger Punkt, Michel, den ich da noch anbringen wollte, weil du hast es ja vorhin auch angesprochen mit OE, also Erstausstattungsreifen, und dass dann für spezifische neue Motorräder die Reifen auch gesondert entwickelt werden. Mein Wissensstand ist, dass der gleiche Reifen auf unterschiedlichen Motorrädern nicht immer gleich funktionieren muss. Das ist ja vielleicht auch noch was man durchaus in Erwägung ziehen muss. Warum ist das so?
Das hat viel mit der Geometrie des Motorrads, Fahrwerkabstimmung zu tun. Das ist deswegen, wie du sagst, deswegen ist es auch wichtig, dass wir bei uns intern die Reifen testen, weil wir geben ja jetzt für die neuen Fahrzeuge mit dieser EO-Typengenehmigung, wo ja auch immer ein Thema ist, wo sich viele drüber streiten, diese Cert-Information aus. Sprich, wir geben auf unserer Homepage an, welche Reifen für welches Fahrzeug von uns aus getestet und freigegeben wurden. Es gibt tatsächlich dann auch Fahrzeuge, die der gleichen Klasse sind vielleicht, aber wo dann ein Reifen nicht freigegeben wurde und der andere wiederum schon, weil es einfach dann bei Testfahrten zu Auffälligkeiten gekommen ist, die man nicht haben möchte. Aber wie gesagt, das spielt viel auf die Geometrie des Fahrzeugs dann in Kombination mit dem Reifen zurück.
Okay, und eine letzte Frage, bevor wir auch so ein bisschen abbiegen zum Thema Reifenentwicklung, auch das Motorsport-Engagement in der MotoGP, das ihr jetzt seit ein paar Jahren sehr erfolgreich habt. Nochmal so allgemein zum Endverbraucher. Was sind so die klassischen Mythen, die dir dann auch begegnen, die man vielleicht auch an einem Stammtisch hört? Mir fällt dann irgendwie mal sowas rein wie die DOT-Nummer. Ich erinnere mich an Aussagen von, nee, der muss ganz frisch sein, ich brauche einen ganz neuen, sonst ist irgendwie nichts. Oder nach so und so vielen Jahren kannst du ihn eigentlich direkt in die Tonne werfen. Aber vielleicht auch andere Mythen, die dir jetzt so einfallen, mit denen du oder ihr auch regelmäßig konfrontiert werdet.
Ja, also das Thema DOT, also Date of Transportation, ist ein guter Punkt. Und um es vielleicht ein bisschen in Perspektive zu setzen, weil du sagtest, du brauchst einen neuen Reifen. Also wir persönlich, Michelin spricht davon, von bis zu 3 Jahren, hat der Reifen 100% seiner Neureifenfähigkeiten. Also wenn du einen Reifen montierst, der jetzt, wenn wir von 24 sprechen, 2021 produziert wurde und du ihn jetzt frisch aus dem Lager holst, hat er noch zu 100% die Fähigkeiten eines Neureifens. Mhm. Wenn er dann in Benutzung geht, sprechen wir bis zu 7 Jahre, hat er noch 80% seiner ursprünglichen Fähigkeiten und darüber hinaus gilt es dann jährlich zu prüfen, bis dann am Ende, sage ich mal, maximal Lebensdauer von 10 Jahren. Hat und nach 10 Jahren ist es dann wirklich soweit, den Reifen auszutauschen. Aber bis zu 10 Jahren hat der Reifen in der Regel noch seine ursprünglichen Fähigkeiten, bis zu 80%, wie gesagt.
Bevor wir jetzt in diese Entwicklungsecke abbiegen, fällt mir noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ein, den wir bei dieser Neureifendiskussion und Nachrüstdiskussion noch überhaupt gar nicht angesprochen haben, der aber auch so in diese Mythenecke mitgehört und wo es auch verschiedenste katastrophale Anwendungsbeispiele gibt. Das Thema Einfahren. Wenn ich jetzt einen
Moment, Michel. Einfahren, super wichtig, aber lass uns noch kurz was zu der Lebenshaltbarkeit sagen, weil ich glaube, das ist relativ wichtig. Die Lebenszeiten, die der Yannick ja genannt hatte, in allen Ehren, aber ich glaube, ganz wichtig, das hast du eingangs auch mal erwähnt, ist ja nicht nur, wenn der Reifen montiert ist, wie steht das Motorrad, sondern wie lagere ich da auch zwischendrin das Motorrad, weil das kam mir so, ja, wenn du hast nämlich so implizit gesagt, wenn der nach 3 Jahren aus dem Lager geholt wird, hat der 100% Leistung sozusagen, aber das bedingt ja natürlich, dass er ordentlich gelagert wird, weil wir haben ja vorhin schon gesprochen, UV ist so ein Thema, wenn die Sonne die ganze Zeit drauf bretzelt, vielleicht da einfach nur die Situation kurz nutzen, was sind für dich die Tipps, wenn ich mir jetzt irgendwo einen Reifen besorgt habe, den ich aber erst nächstes Jahr aufziehen will, der war aber irgendwo im Angebot, wie auch immer, wie lagert man einen Reifen richtig?
Dunkel, also das ist wirklich der Hauptthema, am besten im Keller, das ist, oder ja, in einen dunklen Ort, dann darf es nicht zu kalt, nicht zu warm werden, also Kellertemperaturen 15, 20 Grad sind ideal, um die Reifen zu lagern. Und dann, wenn es jetzt, sag ich mal, 2 Reifen sind, darf man sie gerne auch noch stapeln. Wenn es dann mehr werden, dann sollte man aufpassen und sie dann auf mehrere Stapel verteilen. Das sind so die 3 gängigsten Tipps, die man eigentlich mitgeben kann.
Also die Bibendum-Konstruktion, wie du sie anfangs angesprochen hast, mit diesen 5 Reifen übereinander, ist eigentlich keine Empfehlung von Michelin, obwohl das Michelin-Männchen so aussieht.
Naja, das waren Fahrradreifen damals, ne? Das waren keine Motorradreifen, sprich, die haben ein anderes Gewicht gehabt. Da kann man natürlich dann andere Zahlen übereinander stapeln.
Ja, okay, geil, okay. Ich seh den Michel jetzt gleich direkt nach Ende des Podcasts in seine Garage rennen und mal kurz da seine 10 Reifen, die da gestapelt sind, auseinandernehmen. Braucht ganz neue Mietflächen. Wenn ihr im Raum Darmstadt irgendwo Lagerflächen habt für Michels Reifensortiment, dann tut ihm doch den Gefallen, meldet euch einmal kurz bei ihm.
Genau, der Raum muss nicht hoch sein, nur große Fläche. Dann, so. Das ist
ja, Regale. Aber jetzt zu der Einfahrthematik. Stimmt, das ist ja auch so ein großer Urban Myth. Ich weiß gar nicht, was da so dran ist, aber so von wegen, ja, muss den 50 Kilometer einfahren oder ja, mach das jetzt bloß nicht mit dem neuen Reifen bei Nässe losfahren, da liegst du sofort quer. Gibt auch genug Berichte, wo das irgendwie so passiert ist. Was ist dran, Janik? Räum auf damit.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass eine gewisse Schmierschicht auf dem Neureifen drauf ist, das kommt aus der Kochung, aus der Kochform, sonst würde der Reifen in der Kochform während der Vulkanisierung anbacken. Also die versuchen wir schon so gut es geht zu reduzieren, aber eine gewisse Schicht bleibt da einfach drauf. Deswegen geben wir es auch an, den Reifen, wie du schon sagst, 50 bis 100 Kilometer einzufahren. Das ist aber eher wirklich dafür da, um diese Trennschicht vom Reifen zu entfernen. Bei normalen Sporttouring, Straßenreifen etc. hat man Stollenreifen, ist es wirklich auch wichtig, jetzt gerade wenn ich sage, unser Energy Wild, also wie schon 50-50 Reifen, ist es wichtig, dass man den Reifen besonders nicht vom Reifenhändler nimmt, aufs Motorrad montiert und dann direkt auf die Autobahn fährt und 170 km/h durchgehend bläst, weil so ein Reifen an sich kommt zwar aus der Kochung und ist auch grundsätzlich fertig gebacken, aber er hat noch nie Betriebstemperatur erreicht, die man halt auf dem Motorrad erreicht. Und da ist es wirklich wichtig, dem Reifen einmal seine Temperatur zu geben, ihn einmal warm gelaufen zu haben, dass es am Ende nicht dazu kommt, dass der Reifen von innen raus verkocht und dann wirklich auch teilweise dazu kommt, dass Profilblöcke ausreißen. Also das kann ich wirklich mitgeben. Gerade jetzt Thema Stollenreifen, da nochmal einen besonderen Fokus drauf zu legen im Einfahren.
Wichtiger Punkt, weil diese Geschichte hatte ich natürlich tatsächlich im Hinterkopf und auch diese Differenzierung dazu, ne, dass du sagst, okay, ich sag mal, ein sportlicher Reifen hat vermutlich eher, also so verstehe ich dich jetzt, vermutlich eher ab dem ersten Meter theoretisch seine ganze Performance, ohne dass er kaputt geht. Ich muss nur darauf achten, dass ich eben sicher und langsam fahre aufgrund des Trennmittels. Und bei der anderen Ausrichtung, also wenn es eben in den Stollenprofilbereich geht, da muss ich tatsächlich dann darauf achten, dass der einmal unter normalen Fahrbedingungen durchgeheizt oder durchgewärmt ist, um sein volles Potenzial ausschöpfen zu können.
Weil ein Stollenreifen einfach mehr walkt als ein mehr oder weniger geschlossenes Profil. Und daher braucht er einfach entspannt seine Warmlaufphase zu Beginn.
Jetzt wäre meine Frage, Yannick, wie wäre deine Reaktion, wenn ich dir jetzt mit dem Straßen, also mit dem Stollenreifen erzählen würde, du, ich habe wirklich gar keinen Bock aufs Einfahren, ich habe hier meine Schleifmaschine, ich gehe mal kurz an den Reifen, gehe da einmal drüber, mach das Ganze weg. Profi-Tipp oder nicht?
Ich habe weggehört, nein. Also das kann ich wirklich nicht empfehlen, nein. Also
das ist aber kein... Ist tatsächlich schon passiert, habe ich auch schon gesehen. Ich möchte jetzt nicht sagen, wo und wann und bei wem, aber das ist auch so ein Mythos, der auf jeden Fall hier zu klären galt. Also sehr gut, dass du das jetzt ausgeräumt hast. Finger weg von Schleifpapier und vor allen Dingen von der Schleifmaschine. Lieber sachte anfahren.
Und es ist ja auch nicht so, dass der Reifen, wenn du montierst, überhaupt keinen Grip aufbaut. Das kennen wir ja alle. Also wenn du den frischen Reifen montierst, ist es nicht so, dass du bei 5 km/h dich hinlegst, sondern es geht einfach nur darum, mit Vernunft und Verstand den Reifen einzufahren und warm zu fahren.
Okay, aber jetzt lass uns diese Abbiegung nehmen, von der ich schon gesprochen habe. Wir sind ja auch schon in sehr fortgeschrittener Zeit zum Thema Reifenentwicklung. Als Endverbraucher habe ich irgendwie immer das Gefühl, jedes Jahr, wenn ich irgendwie die neuen Marketing-Claims höre, jetzt noch besser da und noch besser da. Und gleichzeitig habe ich nicht den Eindruck, dass die Rutscher unbedingt so dramatisch weniger werden im Straßenverkehr oder dann irgendwie Unfälle kommen. Ich meine, am Ende hat man es immer selbst in der rechten Hand, wie man da durch den Straßenverkehr fährt. Aber nichtsdestotrotz ist so mit meinem begrenzten Wissen irgendwie mal so das Denken, die Technologie muss doch irgendwann mal ausgeforscht sein. Es muss doch irgendwann mal ein Limit erreicht sein. Den Grip kannst du nicht mehr erhöhen. Was willst du da machen? Das heißt, wie blickt ihr auf die Reifenentwicklung? Was macht ihr da? Was setzt ihr euch vorab für Ziele? Und also, wie läuft das ab?
Ja, sehr gerne. Also, wie du schon sagst, wir sind mittlerweile auf einem sehr, sehr hohen Niveau, was die Reifenperformance angeht. Und es sind wirklich nur noch marginale Punkte, die wir da von Evolutionsstufe zu Evolutionsstufe hin anpassen. Man kann es vielleicht so ein bisschen, wenn man so in die Historie schaut, auch gerade mit Hinblick MotoGP zu Reifenentwicklung für den Straßenverkehr, wenn man da so von den 1970er Jahren anfängt, wo wir den ersten Slickreifen vorgestellt haben, weil damals noch mit Barry Sheen beispielsweise. Danach kamen so die 80er Jahre, wo es dann anfing, erste Radialreifen, wo wir den ersten der Welt hergestellt haben. Auch MotoGP-Entwicklung oder 500er GP-Klasse damals noch, wo danach dann der A59 kam. Oder dann die 90er Jahre, wo wir sagen, wir haben zum ersten Mal Silica in Rennreifen benutzt und dann auch das erste Mal 2CT. Und das sind beide Technologien, die sind dann 5 Jahre später auch in den Straßenverkehr gekommen. Also wir nutzen die MotoGP oder grundsätzlich diese Rennklassen wirklich als Technologielabor und Entwicklungslabor für den Straßenverkehr und für die Straßenreifen, wo wir dann jetzt mittlerweile wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau sind. Was jetzt für die Zukunft und für die nächsten kommenden Jahre sehr wichtig sein wird, ist das Thema Nachhaltigkeit. Also zu schauen, dass dann wirklich die Prozente an nachhaltigen Materialien im Reifen steigern und hier dann bis 2050 100% nachhaltig auch agieren können. Das ist so
wird mal es
also
dafür
das Hauptthema, wo wir uns befinden.
Wenn ich jetzt mal kurz auf den Nachhaltigkeitsaspekt eingehe, der ist mir persönlich wichtig, aber das hat ja jeder irgendwie anders auch priorisiert. Ich glaube, beim Motorradfahren muss man sich jetzt nicht darum Gedanken machen, da tue ich jetzt der Welt, Umwelt was Gutes. Das ist, haben wir schon öfters ja auch angesprochen, das ist kein Thema. Nichtsdestotrotz ist da von Herstellerseite auch ein Gedanke, vielleicht auch wieder Performance-Ansprüche zu reduzieren, wenn sich dadurch nachhaltigere Reifen herstellen lassen. Also dass zum Beispiel jemand den Gedanken hat, hey, ich brauche eine lange Laufbarkeit, ich brauche gar nicht die hohe Performance, ich will mit meinem Motorrad quasi einfach nur so ein bisschen hin und her dümpeln und will überhaupt nicht hart angasen, hart bremsen, Schräglage, gebt mir doch irgendwie was, wo ich am besten irgendwie weiß, hey, da wurde jetzt auf den Einsatz von Silica als Beispiel ja verzichtet, weil das vielleicht eine sauschlechte Ökobilanz hat.
Naja, also tatsächlich ist es so, dass wenn wir nachhaltige Materialien in die Reifen einsetzen, sie mindestens das gleiche Level haben, wenn nicht sogar besser performen als die synthetischen Produkte, die vorher im Einsatz waren.
Okay, spannend.
Also das ist für uns immer oberste Priorität. Ein gutes Beispiel ist da die Moto E beispielsweise, wo wir am Hinterreifen 46% und am Vorderreifen 40% nachhaltige Materialien einsetzen und das auch in den letzten und vergangenen Jahren gesteigert haben von 30% herkommend. Gleichzeitig ist aber die Performance gestiegen. Wir haben schnellere Qualifying-Zeiten, schnellere Rundenzeiten im Rennen. Also das ist ein guter Indikator dafür, wo man sieht, mehr nachhaltige Materialien bedeutet nicht gleichzeitig Verlust an Performance, sondern eher theoretisch sogar an Performance-Gewinn.
Aber wovon reden wir denn da genau? Also wenn ich mir den Reifen vorstelle, wir haben ja vorhin schon über die verschiedenen Komponenten gesprochen. Wir haben Ruß als wirklich den Gripgeber und Stabilitäts- und Steifigkeitsgeber. Ja. Wir haben die Aramid oder die Karkasse angesprochen. Ne? Das ist entweder Stahl oder Aramid oder Rayon-Fäden, die da drin sind. Ich habe das Silica. Bei den Performance-Reifen Naturkautschuk. Was kann ich denn davon ersetzen durch nachhaltige Materialien? Wie ist das definiert? Gibt es nachwachsende Rohstoffe oder ist es nachhaltig, weil Sachen recycelt werden und wiederverwendet werden? Wie muss man sich das denn vorstellen?
Ist Zusammenspiel aus all den genannten Punkten. Also klar, natürlich zum Thema natürliche Produkte. Und da ist es wichtig, dass wir auch sagen, natürlich bedeutet, dass die Rohstoffe nachwachsen innerhalb eines Menschenlebens. Also es heißt nicht, der Reifen ist nachhaltig, weil er hat ein Produkt, was innerhalb von 400 Jahren nachwächst, sondern das muss wirklich innerhalb von, sagen wir mal, 100 Jahren nachwachsbar sein. Dann haben wir das Thema Recycling. Das ist ein großer Punkt, wo dann auch am Ende dann Nachhaltigkeit reinspielt. Also wir recyceln viele Produkte oder viele Rohstoffe, die in unseren Reifen eingesetzt werden. Und wir spielen aber auch neue Materialien mit ein. Also beispielsweise bei den Ölen und Wachsen haben wir mittlerweile in den Moto-E-Reifen seit kurzem einen natürlichen Rohstoff. Und das ist ganz interessant als kleiner Side-Fact. Ich glaube, es war vor ein, zwei Wochen in der Werbe-Millionär-Sendung, war mal eine Frage, was wir denn anstatt von Weichspülern in die Waschmaschine geben kann. Mandelmilch, Orangenschalen oder irgendwelche Harze oder Kleie. Und da musste ich schmunzeln, weil wir nämlich selber bei uns als Weichmacherersatz Orangenschalen einsetzen. Also es ist ein Lifehack für zu Hause, aber auch für die Reifenproduktion. Also das ist beispielsweise ein Thema, wo wir nachhaltige Produkte jetzt einsetzen.
Aber ihr schmeißt dann natürlich keine ganzen Orangenschalen in die Mischtrommel, sondern es sind bestimmte Bestandteile aus der Orangenschale.
Wir extrahieren die Öle. Also wenn man eine Orange schält, hat man ja immer diese ölige weiße Schicht beispielsweise. Und das sind die Themen, die wir dann in den Reifen mit einfließen lassen.
Also an alle, die da draußen gerade Appetit bekommen haben, bitte nicht in euren Reifen reinbeißen. Anderes Thema, das du kurz angesprochen hast, ist Entwicklungen auch in der Moto E. Und das vielleicht nochmal so allgemein bezogen, auch wieder jetzt an den Straßenfahrenden gedacht. Ist denn die Unterscheidung Verbrennungsmotorrad zu Elektromotorrad irgendwas, was sich auch bei der Reifenentwicklung widerstellt? Wir haben in den meisten Fällen mit ein bisschen mehr Gewicht zu tun. Ist das was so das ganze Reifengame nochmal komplett auf den Kopf stellen wird von eurer Seite aus? Oder gibt's da eigentlich bis dato wenig Unterschiede? Ich meine, es gibt jetzt auch noch nicht so die vielen Modelle, die unbedingt vergleichbar sind. Wobei der Michel hat ja die Energica, ich weiß gar nicht
mehr. Xperia
getestet als Reiseschiff auch irgendwie. Ist das für euch als Hersteller ein Thema?
Also aktuell ist das Thema im Pkw-Bereich sehr stark, weil auch einfach andere Stückzahlen mittlerweile schon auf dem Markt sind. Da haben wir explizite E-Reifen für E-Fahrzeuge. Im Motorradbereich, wie du sagst, ist es aktuell noch ein sehr, sehr kleiner Bereich. Deswegen ist es aktuell noch keine große Rolle, wird aber sicherlich in Zukunft eine Rolle spielen, da, wie wir alle wissen, weil von E-Autos schon bekannt, E-Motorräder auch von null an seine Drehzahl und Leistung abliefern können. Sprich, da wird es auch irgendwann dann, wenn das massentauglich ist, Anforderungen geben an den Reifen. Wo wir es aktuell schon einsetzen, ist es im Roller, im Stadtbereich, haben wir unser City Grip Saver, einen speziellen Reifen entwickelt, der rollwiderstandsoptimiert ist. Sprich, er wird einfach dann dafür sorgen, dass man bis zu 10% mehr Reichweite mit dem Roller fahren kann, als mit einem handelsüblichen Rollerreifen.
Okay, du hast die Automobilindustrie angesprochen, dass da einfach der Druck in Richtung E-Entwicklung deutlich größer ist, einfach aufgrund der Stückzahlen. Klar, Motorrad ist ein schwieriger Bereich für Elektromobilität im Allgemeinen, will ich sagen. Und wir hatten auch dieses Nachhaltigkeitsthema und die verschiedenen Komponenten und Bestandteile. Und was ich mich in diesem Kontext gefragt habe, ist der Einfluss von KI auf eure Entwicklungsarbeit. Ist das schon ein Thema? Also gerade wenn es darum geht, wir hatten ja diese Molekülverbindung, neue Werkstoffkombinationen herauszufinden, wird ja viel im KI-Bereich gearbeitet, vielleicht auch im Sinne von irgendwelchen Modellierungen, Sprichwort Laufleistung mit bestimmten Bestandteilen. Ist das ein Technologiezweigfaktor, den ihr bei der Entwicklung mitnutzt? Und gibt es da positive Zeichen für Entwicklungssprünge in der Zukunft?
Also ich sag mal, eine Entwicklung von einem Reifen von null an bist du bei 3 bis 4 Jahren. Wenn du eine Weiterentwicklung hast, sind es vielleicht 2 Jahre, die du benötigst. Sprich, es ist ein relativ langwieriger Prozess, in Anführungszeichen. Von daher ist dieses relativ seit kurzem auf dem Phänomen KI sicher eine Rolle, was wir in Zukunft nutzen werden. Was wir aktuell schon nutzen, ist, wir arbeiten mit diversen Simulationstools, wo wir den Reifenverschleiß simulieren. Wir arbeiten mit bestimmten Maschinen, die Rennstrecken simulieren können und dementsprechend auch den Verschleiß simulieren können eines Reifens, was wir auch dann an die MotoGP weitergeben für jedes Wochenende. Also das sind so Themen, wo wir aktuell schon wieder arbeiten. Also KI jetzt in dem Sinne noch nicht, aber wir arbeiten mit Simulationstools und mit diversen Maschinen, die halt Verschleiß simulieren können.
Boah, ganz viel spannende Eindrücke. Wir haben eigentlich noch eine Frageliste, die könnten noch über 3 Seiten so weitergehen und wir könnten auch wahrscheinlich 3 Stunden sprechen. Yannick, ich fand es ultra spannend, diese ganzen Einblicke von dir zu bekommen. Wir sind allerdings mit unserem Stammtisch ja immer bei einer guten Stunde und die müssen wir auch heute wieder so ein bisschen einhalten. Ich fand es mega interessant. Wir haben einiges gelernt, sowohl von worauf muss ich achten, wenn ich überhaupt anfange mit dem Motorradfahren und mir das erste Mal Motorradreifen anschaue, bis hin zu was sind so die Themen im Straßenverkehr, die einen da umtreiben. Und jetzt natürlich auch noch diesen Einblick in die Entwicklung. Dafür vielen Dank. Wenn ihr da draußen noch irgendwie Fragen dazu habt, dann schickt sie uns im Anschluss gerne. Wir werden die auch sicherlich nochmal aufnehmen. Wir können die, hoffe ich, der Janik nickt einfach, obwohl ich noch nicht mal weiß, ob er es noch nicht mal richtig gehört hat. Wir werden sie einfach vielleicht im Zweifel an ihn weiterleiten. Gegebenenfalls kann er uns dann eine Antwort dazu geben. Oder wir recherchieren das dann irgendwie auch selbst. Wir finden auf jeden Fall eine Lösung. Oder wir machen irgendwann nochmal eine zweite Sendung. Das sei mal dahingestellt. Janik, von meiner Seite aus vielen, vielen lieben herzlichen Dank. Euch da draußen immer das richtige Reifen-Grip-Niveau unter Motorrad. Michael, du willst sicherlich auch noch was sagen. Ich melde mich schon mal ab.
Absolut. Also mir gebührt natürlich auch noch als letzter Abschluss der Dank an Yannick. Es war super cool, dass du hier so viel Informationen zu den unterschiedlichen Bereichen teilen konntest und einfach sehr, sehr viel Licht ins Dunkel gebracht hat. Ich nehme nur hier Stichwort ja Einfahrphase und Verschleißmarker etc. Da legen wir natürlich auch noch nach für den Autobereich. Das haben wir ja versprochen. Und falls jetzt von unserer zuhörenden Seite nochmal sehr viel Neugierde aufgekommen ist und geweckt wurde, dann können wir natürlich gerne noch mal eine zweite Folge nachlegen. Ich denke, Yannick hat da nichts dagegen. Und damit bin ich jetzt aber auch am Ende. Yannick, wie gesagt, vielen lieben Dank und ich sage bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer, schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. Von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast. Peace.